SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Wenn man aktuellen Umfragen glaubt, dann fühlen sich Menschen im Saarland nicht mehr ganz so sicher wie früher. Nicht zuletzt wegen Meldungen, wie wir sie zum Beispiel aus Solingen oder Mannheim oder hier auch aus Völklingen hören. Und zwar von Messerangriffen. Deswegen hat Saarlands Innenminister Reinhold Joost ein Sicherheitspaket geschnürt. Unter anderem mit einer besseren Ausstattung für die Polizei. Wir haben ja schon darüber berichtet, aber auch mehr Personal soll es geben. Für Polizei und auch Verfassungsschutz. Über das Paket spreche ich jetzt mit Jannik Böffel aus unserer Politikredaktion. Ja, Jannik, wie viele neue Stellen gibt es denn und wofür genau?
Bis Mitte kommenden Jahres. Sowas dauert unter anderem, weil beim Verfassungsschutz eine relativ intensive Sicherheitsüberprüfung der Mitarbeiter notwendig ist. Ist ja ein relativ heikles Feld, in dem die arbeiten. Bis Mitte kommenden Jahres 10 neue Stellen. Das klingt jetzt beim ersten Hören nicht so viel, aber wenn wir bedenken, dass es aktuell 90 sind, dann ist das schon ein relativ substanzieller Aufwuchs. Der Großteil dafür für IT-Sicherheit, aber insgesamt auch IT-Spezialisten. Da geht es vor allem um das Thema soziale Netze. Da sagt auch der Innenminister, da ist der Verfassungsschutz bisher unterpersonalisiert. Das soll sich damit ändern. Aber auch im Hinblick auf Terrorismusbekämpfung ist auch geplant, einen Islamwissenschaftler einzustellen. Also 10 neue Stellen beim Verfassungsschutz.
Gleichzeitig hatte die Landesregierung ja schon sehr früh, also nach den ersten Messerattacken von in diesem Jahr, angekündigt, dass es Waffenverbotszonen geben sollen. Die haben ja jetzt lange auf sich warten lassen. Jetzt kommen sie, aber noch nicht komplett im vollen Umfang. Warum?
Also einerseits braucht man, damit solche Waffenverbotszonen eingerichtet werden können, eine Rechtsverordnung, die sozusagen die Kommunen die Handhabe gibt. Wir haben hier einen Kriminalitätsschwerpunkt, einen problematischen Punkt. Dort würden wir gerne eine Waffenverbotszone ausweisen. Das ist bald möglich. Diese Rechtsverordnung hat der Innenminister schon unterschrieben. Die soll auch bald ganz offiziell werden und veröffentlicht werden. Dann greift sie. Aber es gibt ein Problem, denn die Kommunen können zwar diese Waffenverbotszonen ausweisen, aber die Kontrolle gestaltet sich als etwas schwierig. Das hat man jetzt im Innenministerium gemerkt, denn es fehlt die rechtliche Grundlage für sogenannte anlasslose Durchsuchungen. Also, dass die Ordnungskräfte sagen können, so Taschen auf, wir kontrollieren auf Messer, worum es ja vor allem geht. Das heißt, wir können demnächst, können die Kommunen Waffenverbotszonen einrichten. Aber vor Ort kann von der Polizei nicht kontrolliert werden, ob die Menschen Waffen dabei haben, was das Ganze natürlich im Sinn etwas konterkariert. Dazu braucht es eine gesetzliche Regelung. Die wird jetzt vorbereitet. Da hofft der Innenminister auch, dass die bis Ende des Jahres vorliegt. Aber es gibt sozusagen demnächst vielleicht die ersten Waffenverbotszonen im Saarland. Aber das Problem ist, die Polizei kann eigentlich nicht richtig auf Waffen kontrollieren. Dazu braucht es die gesetzliche Grundlage, die dann vermutlich Ende des Jahres kommt.
Genau, und dann ist ja auch nochmal die Frage, wer genau kontrolliert denn da? Also da gibt es ja auch Diskussionen zwischen Land und Kommunen.
Ja, das ist ja so ein bisschen wie bei der Cannabis-Legalisierung. Mhm. Wer muss kontrollieren? Da war es heute in Teilen etwas schwammig vom Innenminister. Er hat gesagt, naja, wir sind in den Gesprächen mit den Kommunen. Es gibt ja auch Sicherheitspartnerschaften, wo sozusagen das Ordnungsamt gemeinsam mit der Polizei rumläuft. Aber da dürfte noch die ein oder andere Diskussion zwischen den Kommunen, die sowas ausweisen wollen, und dem Land stattfinden. Denn man muss auch sagen, im Kern geht es ja um Kernpolizeirechte, nämlich die Kontrollen, nämlich die Durchsuchungen. Und da wird es sicher bei den Kontrollen darauf ankommen, dass sich dort Land und Kommunen gut absprechen. Aber der Innenminister hat gesagt, naja, im Kern geht es darum, dass wir sie jetzt ausweisen und dann muss man ins Benehmen mit den Kommunen kommen. Also auch da könnte es noch das ein oder andere Hakelnde geben, wenn sich nämlich dort hin und her geschoben wird, wer für die Kontrollen zuständig ist. Eigentlich braucht es aber immer einen Polizisten, der dabei ist.
Heute hat Innenminister Joost das Sicherheitspaket vorgestellt. Es beinhaltet mehr Stellen für den Verfassungsschutz. Zu den 90 schon bestehenden sollen 10 weitere dazukommen. Außerdem sei ein neues Polizeigesetz geplant. Es soll die Durchsetzung zum Beispiel von Waffenverbotszonen erleichtern. Jannik Böffel hatte die Infos für uns. Vielen Dank. Haben Sie früher Münzen gesammelt? Sicherlich sind da jetzt einige von Ihnen dabei, die das gemacht haben. Das war dann immer so schön in so einem kleinen Büchlein, konnte man die toll einsortieren. Ganz besonders schön war es immer, wenn man so Sondermünzen bekommen hat mit so einer Sonderprägung. Vielleicht welche, von denen es nicht viele gab und man dann an der Supermarktkasse gedacht hat, so ach guck mal, schön, die sortiere ich doch direkt zu Hause ein. Münzsammler gibt es auch beim Gold und es gibt eine ganz besondere Münze, die hier in Saarbrücken und zwar nur morgen ausgestellt wird. Die kann man nicht so einfach einsortieren. transportieren. Die ist nämlich riesig und super schwer. SR3-Reporter Max Zettler war vor Ort und hat sich die Münze für uns angeschaut.
Fast 2,5 Millionen Euro ist sie wert, die Goldmünze, die am Mittwoch in der Saarbrücker Innenstadt ausgestellt wird. Und die hat einen Namen. Big Phil. Der große Phil zu Deutsch. Und nicht nur der Preis ist enorm.
Sie ist relativ schwer, 31,1 Kilo, das entspricht 1000 Unzen. Und vom Durchmesser 37 Zentimeter, sodass ja eine große Pizza kommt hin.
Michael Mieves ist der Filialleiter vom Edelmetallhändler Pro Aurum in Saarbrücken. Die Filialeröffnung in der Zentrale der Saarländischen Landesbank ist auch der Grund, warum die Münze jetzt hier im Saarland ist. Theoretisch kann man mit der Millionenmünze auch ganz offiziell bezahlen. Wenn man sie denn aus dem Geldbeutel gehievt bekommt.
Der ursprüngliche Nennwert sind 100.000 Euro, aber natürlich ist der Goldwert jetzt deutlich höher.
Bezahlen geht aber nur in Österreich, weil da wurde die Münze auch geprägt. Dadurch kommt man auch dem Namen Big Phil näher. Die Münze ist nämlich die XXL-Version vom sogenannten Wiener Philharmonika. Die gilt als eine der beliebtesten Münzen für Goldanleger.
Die Wiener Philharmoniker, das ist ja letztendlich ein Orchester. Es ist so, wenn Sie sich die Münze genau angucken, das sehen Sie im Endeffekt auf der Vorderseite, ist die große Orgel aus dem goldenen Saal des Wiener Musikvereins abgebildet. Auf der Rückseite auch verschiedene Instrumente, sodass quasi die Münze allein durch das Design einfach sehr viele Fans und Begeisterte hat.
Genau diese Merkmale sind auf der 2,5 Millionen Euro Münze besonders groß und detailliert abgebildet. Und laut Pro Aurums Unternehmenssprecher Benjamin Summer können Besucherinnen und Besucher sich das auch ganz genau anschauen.
Gold ist ein haptisches Produkt, das will man anfassen fast, das leuchtet und es glänzt und jeder hat irgendwie einen emotionalen Zugang dazu. Das darf man dann auch nicht hinter Panzerglas und die Leute 3 Meter davon abhalten. Nein, die Leute dürfen sehr nah ran, die dürfen auch Fotos machen mit dem Big Phil. Ich würde mal sagen, anfassen verboten, aber die dürfen sehr, sehr nah ran.
Endlich ein Selfie mit der Lieblingsmünze. Übrigens, selbst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale fassen die Riesenmünze nur wortwörtlich mit Samthandschuhen an. Und zu zweit. Phil lässt sich sehr schlecht greifen. Anschauen können Interessierte sich die Münze nur morgen von 9 bis 16 Uhr. Dann geht es wieder zurück nach Hause.
Er ist im Prinzip in einer Art Dauerausstellung bei uns im sogenannten Goldhaus in München, also in unserer Unternehmenszentrale. Wer das in Saarbrücken verpasst, ich hoffe, es verpasst niemand, der darf auch gern mal uns in München besuchen.
Heute Nacht ruht sich der große Phil im sicheren Tresor der Landesbank aus. Für seinen großen Auftritt morgen muss er schließlich ausgeschlafen sein.
Endlich ein Foto mit der Lieblingsmünze. So groß wie eine Pizza. Morgen zu sehen, nur morgen. Und zwar in der Landesbank in Saarbrücken. Wenn Sie Lust haben, dann gehen Sie doch mal für ein Fotochen mit Big Phil dort vorbei. Bei so einer Inventur, das kennen Sie vielleicht, da wird geschaut, was ist alles da, wovon gibt es vielleicht zu wenig, wovon gibt es zu viel. Und so eine Inventur, die wurde auch bei uns beim Deutschen Wald gemacht, turnusmäßig alle 10 Jahre. Und Sie ahnen es, heute ist es wieder dran, das Ergebnis steht fest und es ist gar nicht so gut. Ein Punkt, der mich vor allem überrascht hat, die deutschen Wälder geben mehr Kohlenstoff ab, als sie aufnehmen, habe ich zumindest gelesen. Darüber möchte ich jetzt gerne sprechen und zwar mit Thomas Steinmetz vom Saarforst. Hallo erstmal, Herr Steinmetz, wir sind ja hier höflich. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ja, wie kann das denn sein, dass der Wald ja bald keine, also eine Kohlenstoffquelle wird?
Also, dass der Wald bald eine Kohlenstoffquelle wird, soweit möchte ich noch nicht gehen. Es ist aber in der Tat so, dass der Wald seine Kohlenstoffsenkenfunktion, wie er sie die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte gehabt hat, nicht mehr in dem Maße erfüllen kann, wie es ursprünglich auch bei den Prognosen der Bundeswaldinventuren in die Zukunft prognostiziert wurde. Und das ist etwas, was natürlich jetzt auch im politischen Raum Kopfzerbrechen bereitet. Einmal, weil die Speicherung von Kohlenstoff und speziell das Binden von Kohlendioxid eine wichtige Funktion des Waldes ist und man damit rechnet. Und auf der anderen Seite, weil man ja internationale Verpflichtungen eingegangen ist und gesagt hat, bis zu dem Jahr 2045, 2050, wie auch immer, wird Deutschland Kohlendioxid CO2-neutral sein. Und das ist halt durch die aktuelle Inventur in Frage gestellt, weil wir nicht mehr so viel Kohlenstoff binden wie in der Vergangenheit.
Aber woran liegt das?
Das hängt einmal damit zusammen, dass der Wald nicht nur Heiler in der Klimakrise ist, sondern dass er zum Teil auch Opfer in der Klimakrise ist. Wir beobachten seit 6 Jahren, im Prinzip seit 2018, dass also Wälder in Deutschland großflächig absterben. Das gilt zunächst jetzt mal für die Nadelwälder und vor allem die Fichtenwälder. Mhm. Da spielt halt der berühmt-berüchtigte Buchdrucker eine maßgebliche Rolle. Wir haben in Deutschland weit schon 600.000 Hektar an Waldflächen, an Waldbeständen verloren durch Buchdruckerbefall und durch Trocknis. Und da ist natürlich jetzt auch Kohlenstoffbindung auf einmal verloren gegangen. Mhm. Da standen 400 Kubikmeter lebende hölzerne Biomasse und die ist geerntet worden und jetzt muss dann junger Wald nachwachsen und das dauert seine Zeit.
Mhm. Gucken wir doch auch mal auf den saarländischen Wald. Was hat die Inventur hier ergeben, wenn man sich jetzt die Veränderungen in den letzten 10 Jahren anguckt?
Also auf der einen Seite kann man sagen, dass auch bezogen auf den saarländischen Wald die Waldfläche an sich mit rund 98.000 Hektar über die letzten Jahre hinweg zugenommen hat. Also wir sind von 96.800 Hektar ausgegangen. Die Bundeswaldinventur sagt jetzt 98.000 Hektar. Das ist also ein relativ geringfügiger Unterschied. Es handelt sich da bei der Bundeswaldinventur um eine Stichprobeninventur. Und das ist dann auch in dem Fehlerrahmen dieser Stichprobeninventur. Aber positiv ist zunächst mal, die Waldfläche im Saarland hat also von der BWI 3 bis heute hat sie zugenommen und damit wird natürlich auch wieder mehr Kohlenstoff gebunden, dadurch, dass mehr Wald da ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir 3/4 der Wälder Laubbaum geprägt haben. Die kommen sehr nah an der standortsheimischen Vegetation mit Buchen, Eichen, Ahorn, Erlen, Kirschen, Eschen und anderen Baumarten, die hier zur standortsheimischen Vegetation gehören. Und auch der Strukturreichtum der Wälder, gerade wie wir sie im Staatswald haben, macht also eine hohe Naturnähestufe aus. Und das wird auch noch begünstigt, dass wir, auch das hat die Inventur belegt, Biotopholz und Totholz in einer Größenordnung von fast 40 Kubikmeter pro Hektar im Wald haben. Und das sind im Prinzip die Zielgrößen, die wir uns gesetzt haben.
Das heißt, wir im Saarland stehen ganz gut da.
Wir stehen vergleichsweise gut da, ja, in der Tat.
Was muss dann noch passieren? Ich meine, das wissen wir, das hören wir jedes Jahr beim Waldzustandsbericht. Dem saarländischen Wald geht es jetzt auch nicht gut. Hat auch mit Borkenkäfertrockenheit und sonst was zu kämpfen. Aber was muss denn da jetzt noch passieren, damit wir in den nächsten 10 Jahren bei der nächsten Inventur wieder gut dastehen?
Also in erster Linie wird vieles davon abhängen, wie wir uns selbst als Menschen, die konsumieren und die verbrauchen, verhalten. Wie bewusst sind wir in unserem Verhalten? Wie viel fossile Energien verbrauchen wir? Wie viel Ressourcenschonung betreiben wir? Das ist das eine, weil das ganze Thema, was wir im Moment haben, das hängt halt mit dem Mensch zusammen. Das ist eine negative Begleiterscheinung. Wir konsumieren und an der Stelle bringen wir natürlich Schadstoffe in die Atmosphäre ein. Das war früher mal Schwefel gewesen, das hat man rausgefiltert. Heute sind es noch Stickoxide, aber die Temperaturerwärmung und der Klimawandel ist menschengemacht. Und da müssen wir halt selbst auch mal konsequent Hand anlegen, dass das besser wird. Was unsere waldbaulichen Konzepte anbelangt, haben wir eigentlich schon mit der Einführung der naturnahen Waldwirtschaft vor mehr als 36 Jahren auf das richtige Pferd gesetzt. Wir haben auf die heimische Vegetation gesetzt. Mhm. Wir haben auf die natürliche Verjüngung der Wälder gesetzt. Mhm. Wir haben auch darauf gesetzt, dass wir die biologischen Prozesse viel stärker nutzen für unsere Bewirtschaftung. Wir haben deswegen heute auch strukturreiche Wälder, die nicht nur baumartenreich sind, sondern die auch Strukturvielfalt haben. Da stehen junge Bäume neben alten Bäumen, da stehen Mittelalte neben jungen und so weiter. Mhm. Und von daher haben wir in unseren Laubbaumbeständen schon diese Zielvision, die wir haben für den Wald 2100, haben wir schon erreicht an vielen Stellen. Mhm. Da, wo wir jetzt auch Nadelwälder verloren haben, wird es halt die Herausforderung sein, da den Wald der Zukunft so aufzubauen, dass er den gesellschaftlichen Anforderungen und auch dem Klima gerecht wird. Da arbeiten wir dran.
Ja, wir werden gespannt sein, wie der Wald bei uns in der Zukunft aussieht. Vielen Dank, Thomas Steinmetz, Direktor vom Saarforst. Wir haben über die Inventur des deutschen und auch des saarländischen Waldes gesprochen. Das kennt vermutlich jeder von Ihnen. Der Keller oder vielleicht auch nur ein Schrank im Wohnzimmer ist voller alter Flaschen. Jetzt Schnaps zum Beispiel, mal Geschenke gewesen oder Überbleibsel von Feiern oder einfach selbstgebranntes, was man mal mitbekommen hat oder vielleicht selbst gemacht hat. Meist hat man da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man schmeißt nochmal eine richtige Party, damit das alles mal rauskommt, oder ja, irgendwann wird es dann weggeschmissen. Der Obst- und Gartenbauverein in Breitfurt, der hat einen Weg gefunden, daraus nochmal was zu machen. Mahir Moser und Dorothee Schaner berichten darüber.
Alte Möbel aus dem Keller aufbereiten und wiederverkaufen, das kennen wir. Aber wie wäre es mit einer Schnapssuche in fremden Kellern? Genau das hat der Obst- und Gartenbauverein Breitfurt gemacht. Der hat einfach mal die Keller der Mitglieder durchforstet, auf der Suche nach vergessenen Schnäpsen. Und tatsächlich, so mancher längst vergessene Tropfen wurde wieder entdeckt und bekommt jetzt ein neues Leben eingehaucht. Der erste Vorsitzende, Klaus Sandmeier.
Kam auch Vorgänger, ehemaliger Vorstand, auf die Idee, oh, ich habe noch 30 Liter Apfelschnaps im Keller, den stelle ich dem Verein zur Verfügung. Dann könnt ihr was draus machen. Dann haben wir gesagt, gut, machen wir gerne. Später rief er mich an und sagte, du, was bei mir ist, ist bei anderen auch. Ich bin sicher, in vielen Kellern schlummert Schnaps vor sich hin, der nicht mehr getrunken wird. Mittlerweile haben wir 4 Spender jetzt schon und haben die Schnäpse zu Hause abgeholt.
Eine Spende verfolgt in der Regel ja auch immer ein Ziel und so ist es auch in diesem Fall. Der Erlös fließt direkt in benötigte Reparaturen im Vereinshaus, die ganz schön teuer sind.
Also ganz im Moment hat obere Priorität. Deshalb machen wir das ja auch so verstärkt, weil ganz dringend muss unser Dach komplett neu gemacht werden mit Dachstuhl und das ist Investition von 43.000 Euro und die hat nicht jeder gerade Verein so offen seinem Konto.
Aber nicht nur die Reparatur des Vereinshauses liegt dem Vorsitzenden am Herzen, sondern die grundlegende Verwertung der Schnäpse ist ihm mindestens genauso wichtig.
Für mich ist wichtig, dass er nicht kaputt geht oder vielleicht irgendwann ausgeleert wird, sondern dass er verwertet wird.
Die Verwertung dieses Jahr ist besonders relevant, denn der Verein hat mit einem Ernterückgang von wichtigen Früchten wie Äpfeln und Zwetschgen zu kämpfen. Ein sehr starker Rückgang im Vergleich zum vorherigen Jahr. Einnahmen, die sich über den Erlös von veredeltem Schnaps erzielen lassen, helfen also ganz grundsätzlich. Der Verein versorgt die Gemeinde Breitfurt und die Region schon seit 1907 mit Schnaps von höchster Qualität. Davon profitiert auch der veredelte Schnaps, der im Verein sorgfältig mit 2 Methoden hergestellt wird.
Wir können einen zweiten Brand machen und machen dann den Beigeschmack drunter. Zum Beispiel Himbeer. Das gibt einen super Himbeergeist. Und das zweite ist mit dem Ansetzen. Zum Beispiel der neue Schnaps, der Zirbenschnaps. Da war ich in Südtirol, habe ich frische Zirben mitgebracht. Die sind zerschnitten worden und kamen dann 4 Wochen dazu. Und dann hat der Schnaps die Geschmack und Farbe von den Zirben angenommen. Aber nicht aus der Pinzette mit den Geschmacksstoffen. Das machen wir generell nicht.
Jeder, der seinen alten Schatz spenden möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Die Gemeinde freut sich über ein größeres Angebot an Schnäpsen und der Verein bekommt die Möglichkeit geschenkt, sein über 100 Jahre altes Gebäude auszubessern.
Ja, und man hat nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, dass man es nicht mehr schafft, den ganzen Schnaps aus dem Keller leer zu trinken und kann ihn einfach spenden. Das ist doch eine super Idee.